Christine, wie schläfst du im Krankenhaus?
Als Patientin habe ich zum Glück nur einmal ein paar Nächte im Krankenhaus verbringen müssen. Geschlafen habe ich da ehrlich gesagt nicht so gut, weil ich konnte mich nicht so gut bewegen. Ich hatte Schmerzen und eine schnarchende Zimmernachbarin.
Oi.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute drüber, warum Schlafen im Krankenhaus einfach nicht so funktioniert wie im gemütlichen Bett zu Hause. Und wir haben ja gerade schon Beispiele von dir gehört, Christine.
Genau. Wir schauen uns an, welche Faktoren dem guten Schlaf im Krankenhaus besonders entgegenstehen. Also sowas wie Schnarchen vielleicht. Weshalb die Klinik ein Ort ist, an dem es eigentlich aber besonders wichtig wäre, gut zu schlafen. Und wir sprechen auch darüber, was man dort speziell tun könnte, um den Schlaf der Patientinnen und Patienten zu verbessern.
Und am Ende unserer Folge wieder unser Schlafmythen-Check. Da klären wir, ob sich's zu Hause wirklich am besten schläft. Also wissenschaftlich nachgewiesen am besten. Wir sprechen hier jede Woche über ein neues Schlafthema, denn wir schlafen ja ein Drittel unseres Lebens und wissen gar nicht so viel darüber. Und wir beide wollen das ändern. Wir sind, das bist du, Dr. Christine Blume, Schlafforscherin an der Uni Basel und an den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel.
Ja, hallo. Und hier habt ihr gerade Ilka Knigge gehört. Sie ist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Christine, wir fangen mal ganz basic an. Gibt es eigentlich Erhebungen oder Befragungen, wie viel schlechter die Menschen im Krankenhaus schlafen?
Man muss sagen, es gibt dazu in der wissenschaftlichen Literatur gar nicht so viel. Also man könnte vielleicht sogar sagen, wirklich erstaunlich wenig angesichts der Tatsache, dass der Schlaf wichtig ist für die Genesung und ein Krankenhaus ja ein Ort sein sollte, der irgendwie im weitesten Sinne gesundheitsfördernd ist. Das deutet auch schon ein bisschen darauf hin, dass der Schlaf im Krankenhaus vielleicht nicht als besonders wichtig angesehen wird.
Hätte ich auch direkt so gesagt. Man gewinnt ja so den Eindruck, hey, für sowas haben wir doch jetzt gar keine Zeit. Weil ja, Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, die sind natürlich auch sehr gefordert. Ich glaube, das können wir schon mal so festhalten.
Ja, und in einer großen Untersuchung in einer australischen Klinik, da haben Patientinnen und Patienten angegeben, im Krankenhaus ungefähr 2 Stunden weniger zu schlafen als zu Hause. Und nur ein Viertel hat überhaupt gesagt, sie schliefen in der Klinik gut. Und eine andere Studie aus den USA hat gefunden, dass die Hälfte der Patientinnen und Patienten, da in dem Fall auf einer neurologischen Station, berichtet haben, nur 5 bis 6 Stunden oder sogar weniger pro Nacht zu schlafen. Und gemessen an den Expertinnen-Empfehlungen von 7 bis 9 Stunden pro Nacht ist es natürlich zu wenig.
Ja, das ist total krass, weil die Menschen kommen ja ins Krankenhaus, weil sie krank sind und dann schlafen sie wenig. Das ist wirklich, das klingt nicht gut.
Ja, und dann habe ich noch eine dritte Studie gefunden, beziehungsweise die wurde mir zugespielt von Albrecht Forster, meinem Kollegen aus Bern. Danke an der Stelle fürs Teilen der Ergebnisse. Die Studie ist nämlich noch nicht veröffentlicht. Und da haben die Kolleginnen und Kollegen aus Bern auf einer Schlaganfallstation Patientinnen und Patienten befragt, wie sie denn so schlafen. Und da hat ebenfalls nur ein Viertel der Befragten angegeben, eine gute Schlafqualität im Krankenhaus zu haben. Wohingegen aber 80% gesagt haben, zu Hause würden sie eigentlich gut oder sogar sehr gut schlafen. Also der Schlaf in der Klinik war bei vielen deutlich schlechter. Mhm. Und man findet auch in der wissenschaftlichen Literatur, dass häufig in der Klinik Schlafmittel bei Patientinnen und Patienten verordnet werden, die zuvor kein entsprechendes Medikament bekommen hatten. Also das deutet auch darauf hin, dass das Krankenhaus und man muss sagen natürlich auch die Gründe, weshalb man dort ist, den Schlaf verschlechtern.
Ja, auf jeden Fall, ne? Lass uns mal über die genau sprechen. Was stört denn im Krankenhaus?
Also erstmal, glaube ich, müssen wir sagen, klar, also wir erwarten nicht, dass man im Krankenhaus schläft, wie wenn man gesund zu Hause im eigenen Bett liegt.
Genau.
Wenn wir uns jetzt aber mal so die Faktoren anschauen, die von Patientinnen und Patienten als störend für den Schlaf in der Klinik berichtet werden, da sieht man, da gäbe es schon auch Ansatzpunkte für eine Verbesserung. In Studien wird vor allem berichtet, dass Schmerzen, das kann man sich leicht vorstellen, den Schlaf besonders beeinträchtigen, aber auch so Unterbrechungen durch medizinische oder pflegerische Maßnahmen und Umgebungslärm, auch Lärm durch Zimmernachbarn. Und in der Studie aus Bern, da wurden auch diese Ergebnisse so teilweise bestätigt. Auch da waren es pflegerische Maßnahmen, die als besonders störend empfunden wurden. Und Auch eben die Lautstärke der Umgebung, die hat den Schlaf beeinträchtigt. Und was ich erstaunlich fand, war, ich hätte jetzt intuitiv getippt, dass es irgendwelche piepsenden Geräte sind oder so, die stören. Ja. Aber es waren gar nicht mal Geräte, sondern zum Beispiel Unterhaltungen im Patientenzimmer oder vor der Tür oder irgendwelche Telefongespräche. Ja, und eben das Schnarchen von Zimmernachbarn.
Mhm. So, Christine, wir könnten die Folge an der Stelle beenden und sagen, jo, ein Krankenhaus ist halt einfach ein Ort, da ist viel los, da werden Leben gerettet, da ist vielleicht auch Personalmangel und die haben vielleicht wirklich anderes zu tun, als dafür zu sorgen, dass die Menschen da gut schlafen können. So höre ich so Medizinerinnen und Mediziner, die ich kenne im Ohr, die das vielleicht sagen würden oder Pflegekräfte vielleicht auch, ich habe Besseres zu tun. Lass uns aber hier an der Stelle nochmal klären, warum ist es überhaupt so wichtig, auch im Krankenhaus gut zu schlafen?
Ja, Schlaf ist einfach sehr wichtig für die Regeneration und Erholung, zum Beispiel nach Verletzungen oder Operationen. Er hat auch eine unterstützende Wirkung auf das Immunsystem und hilft so dem Körper zum Beispiel bei der Bewältigung von Infektionen oder auch anderen entzündlichen Prozessen. Schlafmangel kann auch dazu führen, dass Patientinnen und Patienten mehr Schmerzen empfinden. Also auch das ist etwas, was man natürlich eigentlich nicht möchte. Und bei älteren Patientinnen und Patienten kann Schlafmangel auch die Sturzgefahr erhöhen. Das kann natürlich dann auch einer raschen Erholung entgegenwirken, wenn die zum Beispiel dann im Krankenhaus nochmal stürzen. Und wir haben ja auch immer wieder schon hier darüber gesprochen, guter und ausreichend Schlaf ist einfach auch wichtig für die Stimmung. Und ich glaube, auch diesen Beitrag zur Genesung, den sollte man nicht unterschätzen.
Das heißt, da kommen wirklich viele Faktoren zusammen und man könnte fast sagen, es könnte Teil der Behandlung sein, dass die Menschen gut schlafen.
Ja, und wir schauen nachher auch nochmal drauf, was man tun kann. Und ich glaube, ich kann schon mal spoilern, so schwierig ist es gar nicht.
Dann lass uns nochmal so ein bisschen die Faktoren durchgehen, die dazu führen, dass Menschen im Krankenhaus nicht so gut schlafen können. Wir fangen mal einfach so ein bisschen außen an. Wir können ja sagen, es gibt äußere und innere Faktoren, die dazu führen können und wir starten außen. Die Geräuschkulisse, die hast du eben schon erwähnt. Da ist vielleicht der schnarchende Zimmernachbar oder die Zimmernachbarin, die irgendwie nachts anfängt, irgendwas im Schrank zu suchen, hatte ich alles auch schon, oder mit ihrem Mann zu telefonieren. Grüße gehen raus an meine Zimmernachbarin damals. Es war leider wirklich sehr furchtbar. Dieses Telefonat um, ich glaube, 5 Uhr morgens. Da müssen wir eigentlich ja auch gar nicht so viel erklären. Das stört den Schlaf unter allen Umständen.
Ja, klar. Also Lärm stört den Schlaf, ob im Krankenhaus oder auf einer Berghütte, wo irgendjemand nachts reinschlappt und geräuschvoll den Rucksack umräumt oder in irgendeinem Hotelzimmer, wo die Straßenbahn vor dem Fenster vorbeifährt. Das stört einfach. Und man muss halt auch sagen, also so nervig es ist, fürs Schnarchen kann Mann oder gegebenenfalls Frau halt auch einfach erstmal prinzipiell nichts. Manchmal ist es ja auch so, dass man zum Beispiel aufgrund von Schmerzen nur auf dem Rücken liegen kann. Das kann das Schnarchen noch fördern oder verstärken und wäre natürlich auch so ein Faktor, der vielleicht recht spezifisch ist fürs Krankenhaus, wo man dann vielleicht nach einer Operation sich gar nicht drehen kann oder nur auf dem Rücken gut liegen kann.
Ja, wir wollen nachher ja über Schmerzen auch noch sprechen, wenn wir mal so zu den inneren Faktoren kommen. Aber lass uns mal kurz übers Bett reden. Jeder, der schon mal in so einem Krankenhausbett lag, der weiß, da geht Funktionalität vor Komfort. Erklär doch mal bitte, warum wir besonders, wenn wir schlafen, so ganz dringend eigentlich eine bequeme Matratze brauchen und ein gutes Kissen, also einfach ein gutes Bett.
Ja, gerade im Krankenhaus, wo das Schlafen sowieso aus verschiedenen Gründen eine gewisse Herausforderung, nenne ich es mal, ist, kann es umso wichtiger sein, dass man eben zum Beispiel eine schmerzfreie Position einnehmen kann und das Bett auch bequem ist, weil man verbringt ja auch sehr, sehr viel Zeit unter Umständen da drin. Ja. Ich persönlich muss sagen, ich fand das Bett damals jetzt bei meinem Krankenhausaufenthalt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, bis auf, dass es für mich ein bisschen kurz war. Ich bin da irgendwie immer unten angestoßen. Ja. Ich fand es sogar sehr cool, dass ich so diese verschiedenen Bettteile nach meinen Bedürfnissen verstellen konnte, also elektrisch verstellen konnte. Und das hat mir dabei geholfen, dass ich eine möglichst bequeme Schlafposition einnehmen konnte. Aber gut, was man irgendwie als bequem empfindet, Kissen, Matratze, das ist natürlich auch Geschmackssache.
Ja, und es ist natürlich auch schwierig, das individuell anzupassen in so einem Moment. Also da gibt es eben die Kapazitäten auch einfach nicht für. Aber klar, diese Umgebung sorgt dann nicht bei allen dafür, dass es ihnen gut gefällt. Ich meine, manchmal wird man im Krankenhaus ja aufgrund der Erkrankung, die man hat, auch auf eine besondere Art und Weise hingelegt. Mhm. Oder man entscheidet sich auch selbst für, ich mache jetzt mal da diese Lehne hoch und dann schläft man plötzlich so ein bisschen hoch sitzend. Mhm. Ne? Vielleicht kann man ja auch einfach nicht auf dem Bauch schlafen wegen Schmerzen, ist aber eigentlich Bauchschläferin oder Bauchschläfer. Also es ist einfach vieles anders. Welchen Unterschied macht das für den Schlaf?
Die meisten Menschen haben ja so eine Position, in der sie besonders viel Zeit im Lauf der Nacht verbringen oder in der sie zumindest einschlafen. Also die Position wechseln wir ja in der Regel auch immer wieder. Ich kann zum Beispiel persönlich sagen, ich kann einfach nicht auf dem Rücken einschlafen. Das geht einfach nicht. Ne? Und ja klar, also der Bewegungsspielraum, der kann durch Schmerzen oder auch irgendwelche Schläuche oder Kabel einfach eingeschränkt sein. Und während wir uns normalerweise einfach halt umdrehen und im Idealfall direkt weiterschlafen und uns am Morgen gar nicht mehr dran erinnern können, geht es halt im Krankenhausbett dann oft nicht so einfach. Und das erfordert dann, dass man richtig wach wird, dass man vielleicht auch so ein bisschen Plan hat, wie man sich da jetzt möglichst schmerzfrei von einer Seite auf die andere dreht oder die Kabel nicht irgendwo rauszieht oder was auch immer. Ja, und dann ist man halt auch irgendwie richtig wach und hat vielleicht auch Mühe, wieder einzuschlafen.
Und ich nehme mal an, der Schlaf-Wach-Rhythmus, der einem in der Klinik dann so ein bisschen auch vorgegeben wird, der stört auch den Schlaf.
Ja, also mein Gefühl ist da, der Schlaf der Patientinnen und Patienten, der muss sich halt dem Rhythmus des Klinikalltags anpassen. Also irgendwie wecken um 6.30 Uhr oder 7, Frühstück, Visite, Abendessen um 6 und man ist ja auch oft nicht alleine im Zimmer. Die ZimmernachbarIn will dann vielleicht sogar um 22.30 Uhr schon das Licht ausmachen und schlafen und man selbst kann um die Uhrzeit einfach vielleicht noch gar nicht schlafen. Mhm. Ja, 22.30 Licht aus und 6.30 Uhr wecken, das würde eben eher auch zu dem Rhythmus von einem Frühtypen entsprechen. Also jemandem mit so einer Präferenz für ein frühes Schlaffenster. Und da haben wir auch schon mal ausführlich darüber gesprochen. Diese Präferenz, die ist einfach in großen Teilen genetisch verankert. Die meisten Menschen haben eine Präferenz für ein eher späteres Schlaffenster. Ja. Als eben so irgendwie 22.30 bis 6.30 Uhr. Ja, und weil es halt in weiten Teilen genetisch verankert ist, kann man jetzt auch nicht sagen, ach, im Krankenhaus, da ändere ich das einfach mal.
Ja, und oft fehlt es ja vielleicht auch an einem anderen Aufenthaltsort oder man ist sozusagen einfach an das Bett gebunden, weil man jetzt gerade nicht aufstehen kann und dann woanders hingehen kann. Ja. Wir können auf jeden Fall mal festhalten, so diese Schlafumgebung im Krankenhaus ist nicht so toll. Aber das Ding ist ja auch, in dieser Umgebung, da sind wir nicht nur nachts im Krankenhaus, sondern oft ja auch noch einen großen Teil des Tages. Weil wer ins Krankenhaus muss, springt wahrscheinlich tagsüber nicht einfach freudig irgendwo durch die Gegend. Viel Zeit im Bett ist normal. Verliert der Körper da das Gefühl dafür, wann es Zeit ist zu schlafen und wann es Zeit ist, wach zu sein?
Also so diesen insgesamten Tag-Nacht-Rhythmus im Ganzen, den verlieren wir jetzt in der Regel nicht, außer vielleicht, wenn man richtig, richtig schwer krank ist. Was aber sicher eine Rolle spielt, ist, dass Tag und Nacht einfach weniger voneinander abgegrenzt sind. Und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen. Also wir verbringen den ganzen Tag in der gleichen Umgebung. Wir tragen oftmals sogar die gleiche Kleidung am Tag und in der Nacht. Da fehlt die Abgrenzung von Tag und Nacht.
Ja, ständig Jogging-Outfit eigentlich so, ne?
Ja, ja. Und wir befinden uns auch fast ausschließlich in geschlossenen Räumen und haben deshalb eine sehr geringe Dosis Tageslicht oftmals. Dabei, muss man sagen, liebt unsere innere Uhr große Kontraste. Also viel Licht am Tag, wenig Licht in der Nacht. Und ein ganz geringer Kontrast, ein geringer Unterschied zwischen Tag und Nacht, der kann sich eben dann auch negativ auf das Müdigkeitsempfinden am Abend und auch auf den Schlaf auswirken. Mhm. Und wenn wir den ganzen Tag im Bett liegen, dann können wir ja auch theoretisch jederzeit einschlafen und einfach mal nappen. Und das kann dazu führen, dass es dann schwierig wird, in der Nacht zu schlafen, weil eben der innere Akku nicht leer genug ist. Oder wir würden auch sagen, der Schlafdruck am Abend, der reicht nicht aus, damit man richtig gut schlafen kann. Und last but not least, wir bewegen uns natürlich auch sehr wenig oftmals, das hast du gerade schon angesprochen, und von körperlicher Aktivität wissen wir ja, dass das sich eben positiv auf den Schlaf auswirkt. Die Wirkung, die geht dann einfach im Krankenhaus oft verloren.
Du hast eben gesagt, dieses lange Drinnensein, das sorgt dafür, dass man im Krankenhaus kaum bis gar kein Tageslicht abbekommt. leidet unser Tiefschlaf? Du sagst ja immer, Tageslicht fördert den Tiefschlaf.
Ja, mehrere Studien haben gefunden, dass eine geringe Lichtdosis und auch Licht, das so aufgrund seiner Eigenschaften ein weniger starkes Tagsignal für die innere Uhr im Gehirn beinhaltet, dass dieses Licht dafür sorgt, dass auch unser innerer Akku sich weniger stark entlädt. Und das schlägt sich dann eben auch auf den Tiefschlaf nieder. So eine geringe Lichtdosis, die Patientinnen und Patienten am Tag im Krankenhaus bekommen, könnte also ein Faktor sein, der sich auch negativ auf den Schlaf auswirkt.
Du hast mir, als wir uns so Gedanken um diese Folge hier gemacht haben, erzählt, dass es eine sehr spannende Studie gibt, die zeigen konnte, dass es einen Unterschied macht, wohin das Fenster von Patientinnen und Patienten ausgerichtet ist im Krankenhaus.
Ja, es gibt sogar zwei Studien dazu. Die haben jetzt, muss ich auch sagen, nicht direkt Schlaf untersucht, aber der Schlaf ist ein möglicher Faktor über die Orientierung des Fensters dann auch auf den Gesundheitszustand der Patientinnen und Patienten wirkt. Es gibt zum Beispiel eine Studie, in der knapp 90 Patientinnen und Patienten nach einer geplanten, also das war jetzt nichts Akutes, einer geplanten Wirbelsäulen-OP untersucht wurden. Und die lagen alle auf derselben Station. Aber manche Zimmer, die waren auf der Ostseite des Krankenhauses, also das war die dunkle Seite, und manche waren auf der Westseite. Und in diese Räume fiel eben mehr Tageslicht. Und auf der Westseite haben die Patientinnen und Patienten auch wirklich ungefähr 50% mehr Licht bekommen als auf der anderen. Mhm. Und das Ergebnis der Studie war, dass die Patientinnen und Patienten, die mehr Tageslicht abbekommen haben, sich zum Beispiel weniger gestresst gefühlt haben und auch weniger Schmerzmittel gebraucht haben.
Oh,
und in einer anderen, noch größeren Studie, da wurden über 600 Patientinnen und Patienten mit einem akuten Herzinfarkt eingeschlossen, die auf die Intensivstation kamen. Und von denen, die in sonnigeren Zimmern, die waren da nach Süden ausgerichtet, lagen, überlebten mehr den Herzinfarkt als von denen, die in diesen nach Norden ausgerichteten Zimmern lagen. Mhm. Und die, die in den sonnigeren Zimmern untergebracht waren, hatten auch eine kürzere Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation. Wobei, man muss sagen, das war nur bei Frauen der Fall. Aber so unterm Strich kann man sagen, deshalb empfehlen auch Expertinnen und Experten, so beim Neubau von Kliniken insbesondere mitzudenken, wie man dafür sorgen kann, dass Patientinnen und Patienten eben in den Zimmern möglichst viel Tageslicht abbekommen.
Oh, ich kann es mir so gut vorstellen, dass man irgendwie mit einem vernünftigen Lichteinfall auch irgendwie so eine Freundlichkeit von draußen vielleicht mitbekommt. Ja, weil ich meine, ein Krankenhaus ist oft ja ein tristerer Ort. Sage ich jetzt einfach mal so pauschal, ich hoffe, mir ist da niemand böse. Und man braucht da ja irgendwie auch so einen Input von außen, ja, von dieser Welt, in die man dann gerne zurückkehren möchte.
Ja, und gerade wenn man sogar zum Beispiel noch das Bett hat, was nicht am Fenster steht, also gibt es zum Beispiel, wenn irgendwie zwei Betten stehen, dann steht eins am Fenster und eins nicht. Der Patient, die Patientin in dem Bett, das nicht am Fenster steht, die hat natürlich nochmal eine geringere Dosis Tageslicht.
Ja. Ja, wobei wir dann auch schon bei den inneren Faktoren sind. Es ist ja nicht nur so, dass im Krankenhaus die ganze Umgebung eine andere ist, andere Leute, andere Geräusche, anderes Bett. Wir haben die lange Liste ja gerade schon aufgezählt. Auch wir sind ja nun mal anders, wenn wir krank sind. Lass uns erstmal über Schmerzen reden. Die fördern nicht den Schlaf, das ist total klar, aber wie sehr beeinflussen sie ihn? Also wie negativ? Was kann man da sagen?
Schmerz ist ja ein Zeichen des Körpers, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Und das ist auch ein Stressor. Es setzt den Körper unter Stress, kann auch emotional ja sehr belastend sein und stört daher den Schlaf. Ich glaube, das sagt jetzt niemand was, habe ich noch nie erlebt. Dazu kommt auch, dass zum Beispiel eine Operation ja auch an sich ein großer Stress für den Körper ist und den Schlaf eben deshalb auch verändern kann. Fast die Hälfte aller Patientinnen und Patienten, habe ich Studien dazu gefunden, klagt nach einer Operation über Schlafprobleme. Und dementsprechend findet man in Studien eben auch, dass nach einer Operation Patientinnen und Patienten insgesamt weniger schlafen, auch häufiger aufwachen. Auch die Schlafzusammensetzung, die kann sich verändern. Also in Studien wurde gefunden, dass die Patientinnen und Patienten weniger Tiefschlaf hatten und auch weniger REM-Schlaf, also dieser Rapid-Eye-Movement-Schlaf, der so mit besonders bizarren, intensiven Träumen in Zusammenhang gebracht wird. Und in vielen Fällen sagen Patientinnen und Patienten eben auch, dass die Schmerzen den Schlaf beeinträchtigen.
Und mal in die andere Richtung gedacht, wahrscheinlich wirkt sich der schlechte Schlaf ja auch darauf aus, wie wir die Schmerzen wahrnehmen.
Mhm. Ja, Auch der Schlaf, der wirkt sich eben auf die Schmerzwahrnehmung aus. Also Schlafentzug, weiß man aus Studien, führt zum Beispiel dazu, dass die Schmerzwahrnehmung sich verändert. Schmerzen werden stärker wahrgenommen, beziehungsweise man kann sie weniger gut aushalten. Und auch die Schmerzschwelle, die sinkt. Also man nimmt einen Reiz schneller als schmerzhaft wahr. Mhm. Umgekehrt wird aber auch die Empfindlichkeit gegenüber Schmerzen weniger, wenn dann Patienten besser schlafen.
Naja, okay.
Und eine Studie habe ich auch gefunden, die hat untersucht, inwiefern Patientinnen und Patienten, die schon vor einer Operation schlechter oder weniger schlafen, inwiefern die dann nach einer Operation vielleicht auch mehr Schmerzen haben. Und da findet man eben auch diesen Zusammenhang. Also weniger Schlaf vor einer Operation bedeutet auch, dass Patientinnen und Patienten dann nach einer Operation mehr Schmerzen verspüren.
Das heißt, wenn wir uns hier sehr weit aus dem Fenster lehnen, dann könnten wir sagen, wir brauchen vielleicht insgesamt weniger Schmerzmittel, wenn wir gut schlafen nach einer Operation.
Mhm. Könnte man so sagen, ja.
Genau, ich sag's ja, ich lehne mich einfach aus dem Fenster. Also ja. Es gibt keine Studie, die genau das sagt, aber es klingt so danach. Wir wissen aber auch, bestimmte Krankheiten selbst können den Schlaf schlechter machen.
Ja, klar. Also entweder direkt, weil man zum Beispiel bei einer Lungenerkrankung im Liegen dann einfach nicht mehr so gut Luft bekommt, oder man hat Nachtschweiß, das wird auch häufig als störend für den Schlaf empfunden, oder auch indirekt, weil man eben Ängste hat, weil man Sorgen hat, die einen vom Schlafen abhalten. Also so das alles, Schlaf, Schmerzen, Krankheit, das kann sich eben gegenseitig negativ beeinflussen und so dazu führen, dass es einem schlechter geht.
Kannst du eigentlich allgemein was zu Medikamenten und Schlaf sagen? Ich meine, wir können hier jetzt schlecht jedes Medikament durchgehen und uns fragen, wie sich das auf den Schlaf auswirkt, wenn wir das einnehmen müssen. Aber mal ganz grob, viele Medikamente können den Schlaf ja verschlechtern oder vielleicht auch verbessern.
Ja, wobei so in diesem bunten Mix aus vielleicht einer Operation oder auch einer schweren Erkrankung, Schmerzen, einer ungewohnten Umgebung und so weiter, da kann man manchmal gar nicht richtig ausmachen, welcher Anteil jetzt der Medikamente eigentlich da ist. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel bestimmte Schmerzmittel, also Opiate, die können zum Beispiel die Atmung in der Nacht verändern, weil sie den Atemantrieb hemmen. Und das kann natürlich auch sich negativ auf den Schlaf auswirken. Oder Schlaflosigkeit wird bei dieser Form von Schmerzmitteln eben auch teilweise als Nebenwirkung genannt.
Viele Krankenhäuser, die haben ja Druck, müssen Betten frei machen, also werden die Leute so schnell es geht wieder entlassen. Das ist ja teilweise aber auch genau das Richtige für die Patientinnen und Patienten. Es gibt ja auch sowas wie Krankenhauskeime, 1000 Gründe, warum man vielleicht nicht so viel Zeit in einem Krankenhaus auch selber verbringen möchte. Würdest du sagen, das ist auch gut so, weil man sich zu Hause am besten, jetzt bezogen auf den Schlaf, erholen kann?
Finde ich schwierig zu sagen. Also an erster Stelle steht natürlich die Sicherheit der Patientinnen und Patienten. Auch sowas wie eine gute Versorgung nach der Operation. Auch Schmerzen können im Krankenhaus einfach nochmal anders behandelt werden als zu Hause. Und eben die wirken natürlich häufig auch auf den Schlaf. Ich denke aber auch, es gibt auch viele Dinge, und über manche haben wir schon gesprochen, und wir tun es gleich auch nochmal genauer, die könnte man eben auch im Krankenhaus verändern, um den Schlaf dort zu verbessern. Weil man muss sagen, idealerweise schläft man ja dort gar nicht so schlecht.
Dann lass uns doch mal über Strategien sprechen, wie der Schlaf besser werden kann. Wir fragen uns, was können wir machen, um im Krankenhaus möglichst gut zu schlafen, und aber auch, was können Krankenhäuser tun, um dafür zu sorgen, dass PatientInnen dort gut schlafen. Starten wir bei uns selbst, das ist vielleicht das Leichteste. Ich habe vom Universitätsklinikum Regensburg so ein Merkblatt im Netz gefunden. Da stehen ein paar Schlaftipps für Patientinnen und Patienten drauf. Und bei dem hier hätte ich jetzt gesagt, das ist auf jeden Fall hilfreich. Da steht drinne: Lassen Sie sich vom Pflegepersonal eine Bettverlängerung, ein zusätzliches Kissen, eine leichtere Decke oder Ohrstöpsel geben. Lassen Sie sich von zu Hause etwas Vertrautes mitbringen. Ist ein guter Tipp, oder?
Ich finde es zunächst mal total toll, dass ein Uniklinikum sich Gedanken darüber gemacht hat und Patientinnen und Patienten wirklich auch Tipps gibt. Und ich hoffe, das bekommen auch alle Patientinnen und Patienten standardmäßig zugesendet, wenn sie einen geplanten Krankenhausaufenthalt vor sich haben. Dass man sich das Bett mit zusätzlichen Kissen oder einer leichteren oder wärmeren Decke komfortabler gestalten kann oder auch was von zu Hause mitbringen kann, das finde ich total super. Also ich muss sagen, ich hätte zum Beispiel gedacht, dass man sich von zu Hause aus Hygienegründen zum Beispiel kein eigenes Kopfkissen mitbringen darf. Also ich hätte es gar nicht gemacht. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen.
denke, das kommt auch sehr darauf an, was man hat und wo man gelandet ist. Ne? Aber so ein bisschen was Persönliches ist ja vielleicht auch ganz nett. Da wird auch empfohlen, in diesem Leitfaden am Abend das Gedankenkarussell zu unterbrechen, indem man zum Beispiel Tagebuch schreibt, also die negativen Gedanken zu Papier bringt. Würde ich auch sagen, ist sinnvoll, oder?
Ja, auch das ist eine Technik, die ich Patientinnen und Patienten, die eben zu mir in die Schlaftherapie kommen, immer wieder empfehle. Wenn man das Bett verlassen kann, würde ich sogar auch empfehlen, sich dafür auf einen Stuhl neben dem Bett zu setzen, um eben auch die Gedanken dann so räumlich aus dem Bett zu verbannen.
Mein Impuls wäre auch direkt noch gewesen, so ein eigenes Kissen. Ne? Das riecht ja auch beim Einschlafen ganz anders. Es riecht nicht nach Krankenhaus, sondern vielleicht auch so ein bisschen nach Zuhause. Macht es einem irgendwie muckeliger. Sowas ist ja auch wichtig.
Ja, also wissenschaftlich kenne ich dazu jetzt keine Befunde, aber ich würde sagen, wenn du dir das wünschst und das auch mitbringen darfst, warum nicht?
Ich hätte jetzt gesagt, wenn es gar nicht mehr anders geht, dann kann es doch auch zum Schlafen helfen, wenn man sagt, so, ich habe Schmerzen, ich brauche mehr Schmerzmittel und die erfrage ich jetzt.
Ja, aber ich glaube, das ist eh eine ganz wichtige Regel im Krankenhaus. Man muss keine Schmerzen ertragen und sollte sich da auch eigentlich wirklich ausreichend versorgen lassen.
Wie ist es mit Schlafmitteln? Sollte man die auch erfragen, wenn man es gar nicht anders hinbekommt?
Also nach wissenschaftlichen Untersuchungen wird einem relevanten Teil von Menschen im Krankenhaus erstmalig ein Schlafmittel verschrieben, wenn es eben mit dem Schlafen nicht mehr klappt. Mhm. Ich muss sagen, ich würde dennoch davon abraten, zu schnell nach einem Schlafmittel zu fragen, nur weil man an der Quelle sitzt oder auch vielleicht sich zu schnell eins andrehen zu lassen. Ich würde wirklich erstmal auf andere Maßnahmen setzen.
Auf welche? Welche Tipps hast du noch?
Auch wenn man häufig den ganzen Tag im Bett zubringt, da würde ich empfehlen, Tag und Nacht möglichst gut voneinander zu unterscheiden. Also vielleicht gibt es eine Tagesdecke, sodass man das Bett optisch am Tag ein bisschen anders gestalten kann. Vielleicht kann man auch am Tag in andere Kleidung wechseln und dann erst am Abend eben wieder zurück in den Pyjama. Ich würde auch das Sonnenlicht am Tag aufsuchen. Also vielleicht kann man ein bisschen im Park spazieren gehen oder dort sich auf eine Bank setzen und Tageslicht tanken. Und wenn es nicht geht, dann sollte man zumindest versuchen, Zeit an einem großen Fenster zu verbringen, um eben einfach eine ausreichend große Dosis Tageslicht zu bekommen. Und am Abend sollte man dann auch zu viel helles Licht vermeiden, weil in der Kombination mit oft wenig Tageslicht kann das besonders ungünstig für den Schlaf sein. Ich würde auch empfehlen, eben erst zu versuchen zu schlafen, wenn man richtig müde ist und nicht, weil zum Beispiel die Bettnachbarin schon das Licht abgedreht hat. Ich würde auch empfehlen, für warme Füße zu sorgen, also vielleicht nach einer Wärmflasche zu fragen. Ist ja auch so, man liegt da viel rum, man bewegt sich nicht so viel, da werden die Gliedmaßen manchmal ein bisschen schneller kalt. Ich würde auch empfehlen, vor dem Schlafengehen zu lüften und in der Nacht für ein bisschen eine kühlere Raumtemperatur zu sorgen. Also ich muss hier gerade noch sagen, damals, als ich im Krankenhaus war, ich habe die Chance ergriffen, sobald es ging, mich ans Fenster legen lassen, damit ich so die Macht über die Fensteröffnung habe. oder auch eben Ohrenstöpsel. Das können manchmal einfache Maßnahmen sein, um sich so ein bisschen vom Lärm abzuschirmen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, nicht zu viel Stress wegen des Schlafs machen.
Ja. Und vielleicht so eine Schlafmaske, das könnte doch auch noch helfen. Ja. Weil wenn, ich sag mal, die Zimmernachbarin oder der Zimmernachbar jetzt die Person ist, die nicht so früh schlafen kann, dann kann man auch sagen, okay, du liest dein Buch mit Licht und ich mache hier einfach meinen frühen Schlaf mit der Schlafmaske und dann kommt man sich auch nicht gegenseitig in die Quere.
Auf jeden Fall, ja.
Schauen wir auf das, was Krankenhäuser tun können. Du hast eben schon von ihm gesprochen, ein Kollege von dir, Dr. Albrecht Forster, der forscht dazu, wie sich der Schlaf von PatientInnen im Krankenhaus verbessern lässt. Und der empfiehlt Geräuschampeln, so, das sind dann so Dezibel-Messgeräte, die würden also den Lärm messen, der die Patientinnen und Patienten umgibt und dann eben grün, orange oder rot anzeigen. Und seine Idee dahinter ist, das erklärt er in einem Gespräch mit dem SWR, dass das Krankenhauspersonal selbst merken kann, wenn sie zu laute Gespräche auf dem Flur führen oder wenn sie zu laut Gerätschaften durch die Gegend schieben und so weiter und so fort. Könnte das eine Möglichkeit sein, in deinen Augen in Krankenhäusern den Schlaf von Patientinnen und Patienten vielleicht einfach mehr im Blick zu haben?
Genau, ich glaube, genau darauf kommt es an. Also es könnte die Wahrnehmung des Personals schärfen und ihnen eben auch immer wieder bewusst machen, dass da jemand schläft und man eigentlich eben ein bisschen leise sein sollte. Und man muss auch sagen, im oft hektischen Alltag, in dem halt viele Patientinnen und Patienten in kurzer Zeit zu versorgen sind und Personalmangel herrscht und man selber ja auch so einen Fokus aufs Arbeiten hat, da gerät das schon einfach mal schnell in Vergessenheit. Und ich glaube, da kann so eine Ampel schon hilfreich sein.
Ja, ich meine, das ist ja auch so eine Umgebung, in der einige schlafen und andere in der Nacht arbeiten oder um das Leben von Menschen kämpfen. Ne? Ja. Also da kommt ja einfach wahnsinnig viel zusammen. Menschen wollen gesund werden, andere Menschen müssen gerettet werden, Menschen kämpfen dafür, dass diese Menschen gerettet werden können. So viele unterschiedliche Interessen. Ne? Und muss man einfach gucken, dass man das so ein bisschen vereinen kann. Mhm. Fehlt für dich denn ganz generell das Verständnis dafür, wie wichtig es ist, dass PatientInnen gut schlafen?
Ja, ich glaube schon. Also das ist auch das, was Albrecht ja sagt. Also ich muss sagen, Albrecht und ich kennen uns so ganz gut und ich habe mit ihm auch für die Vorbereitung der Folge kurz gesprochen. Ja. Er sagt, er sieht einen Grund schon für so eine Geringschätzung des Schlafs im Krankenhaus und vielleicht auch speziell bei Ärztinnen und Ärzten darin, dass der Schlaf in der Ausbildung, im Studium, also in der Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern quasi keine Rolle spielt. Und der ist halt einfach schon in der Ausbildung nicht wichtig. Und wieso sollte man dann später ein Augenmerk drauf richten? Aber ich muss sagen, Psychologinnen und Psychologen sind da nicht viel besser. Im Psychologiestudium hatte ich, glaube ich, eine Vorlesung zu dem Thema, also maximal 90 Minuten.
Und das muss man mal dazu sagen, du hast ja Psychologie studiert und bist dann in die Schlafforschung gegangen. Das ist ja so dein Werdegang. Und andere machen das vielleicht über die Medizin, die sind dann Schlafmedizinerinnen und Mediziner. Aber ganz generell könnte man vielleicht ja einen größeren Schwerpunkt drauflegen. Sollten deiner Meinung nach Krankenhäuser Entspannungsübungen anbieten, vielleicht auch so speziell am Abend? Ich meine, in Kliniken, die so einen psychotherapeutischen Schwerpunkt haben, da werden ja zum Beispiel oft auch Übungen aus dem autogenen Training angeboten oder Achtsamkeitsmeditationen. Aber so, ich sag mal, im klassischen Klinikalltag, wo jetzt irgendwie auch Blinddärme gemacht werden und so diese ganzen Dinge, da ist mir das noch nicht untergekommen. Würdest du sagen, es braucht es?
Also ich glaube, man kann das Patientinnen und Patienten schon nahelegen. Ich habe echt so ein bisschen vor meinem inneren Auge überlegt, wie man das logistisch überhaupt umsetzen könnte. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie gut das funktioniert. Also ganz praktisch, wie und wo macht man das oder hört man das? Weil gerade wenn Patientinnen und Patienten eben nicht sich einfach zu einem zentralen Ort bewegen können, wo man dann so eine Entspannungsübung gemeinsam macht. Und man muss auch sagen, viele Entspannungsübungen, die brauchen eine gewisse Übung. Ja. Ja, ob es da so sinnvoll ist, damit in der Situation anzufangen, in dem es einem eh nicht so gut geht, bin ich mir jetzt nicht so sicher.
Ich meine, vielleicht könnte man mal, ist jetzt nur so eine spontane Idee, sowas anbieten wie im Flugzeug. Weißt du, da kann man doch so verschiedene Sender auch hören über Kopfhörer. Und ich meine, man kann im Krankenhaus ja zum Beispiel auch Fernsehen, ja. Ich meine, vielleicht hilft ja schon mal eine Entspannungsmusik auf Sender 3, ne?
Ja. Ehrlich gesagt, ich hatte genau diesen Gedanken und dachte, dass man auch, man hat da manchmal auch so wie so ein Bildschirm, ja, wo man dann so verschiedene Sachen anwählen kann, dass man da zum Beispiel auch ja, Entspannungsübungen anbietet. Es gibt ja auch welche, die funktionieren über den Atem. Da braucht es dann vielleicht auch nicht so viel Übung, weil das relativ direkt so auf den entspannenden Zweig des Nervensystems auch wirkt. Mhm. Sowas kann vielleicht schon hilfreich sein für manche Patientinnen und Patienten.
Welche Tipps hast du noch? Was könnte in deinen Augen noch helfen?
Machen wir so ein bisschen Wunschkonzert.
Ja, bitte.
Also Albrecht hat mir auch gesagt, dass es eigentlich keine plausiblen Gründe, also zumindest keine Kostengründe dafür gibt, nicht ausschließlich Einzelzimmer anzubieten, die natürlich für viel mehr Ruhe und vermutlich auch besseren Schlaf sorgen würden. Und er sagt, es sei einfach schlicht Gewohnheit und auch vielleicht der Vorstellung geschuldet, man müsse irgendwie einen Unterschied machen zwischen Privatpatientinnen und Patienten und allen anderen. Da könnte man sicher ansetzen. Ein großer Schritt in die richtige Richtung wäre sicher auch, wenn man Patientinnen und Patienten schon beim Aufnahmegespräch oder dann eben auch bei den Visiten überhaupt nach dem Schlaf fragt. Man könnte dann vielleicht so ein besonderes Augenmerk auf die haben, die sowieso nicht gut schlafen und oder vielleicht sogar eine Behandlung beginnen.
Vielleicht könnte man ja auch Menschen zusammen in ein Zimmer legen, die ähnliche Chronotypen sind. Du hörst, ich mache auch ein bisschen Wunschkonzert, ne? Aber das wäre eine schöne Vorstellung. Also zum Beispiel total. Alle, die gerne früh schlafen, legt man in ein Zimmer. Mhm. Und vielleicht kann man bei denen ja sogar morgens auch die Visite beginnen. Die sind ja wach. Und dann arbeitet man sich so nach und nach durch, weißt du, so zu den Spättypen. Ist jetzt nur eine Wunschvorstellung, ne? Also Pflegerinnen und Pfleger, Ärzte würden wahrscheinlich sagen, sorry, aber wir können jetzt nicht alles hier abfragen. Und dann kriegen die auch noch ihr Wunschmenü so ungefähr. Ja. Aber ich meine, in einer schönen Welt, das wäre doch cool.
Ja, und ich denke mir auch, es könnte schon das Konfliktpotenzial mit den Zimmernachbarinnen und Nachbarn reduzieren, wenn man da einfach so ein bisschen synchronisierter ist. Oder man könnte auch die, die sich eben als besonders geräuschempfindlich beschreiben, in einem Zimmer am Ende des Gangs unterbringen, wo vielleicht nicht so viel Publikumsverkehr ist, nicht so viel Zeug hin und her geschoben wird. Und ich glaube, gerade auch die Pflege könnte Patientinnen und Patienten hier auch total viel helfen. Also sie sind ja die, die uns dann auch in der Situation direkt versorgen, wenn wir im Krankenhaus sind. Wenn jetzt hier jemand zuhört, der denkt, boah, mega cool, ich würde das auch gern bei uns in der Klinik mal überlegen, was wir da vielleicht tun können. Wenn ihr Interesse irgendwie habt, euch dazu mal auszutauschen, meldet euch gern. Also ich fände das echt toll.
Dann kommen wir zu unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Zu Hause schläft es sich am besten. Haben wir, glaube ich, alle schon mal gesagt, diesen Satz, oder zumindest schon mal gehört, und gefühlt ist das auch genau so die Wahrheit. Aber kann man das beweisen? Christine, ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich kann man es nicht beweisen, weil die Untersuchungen fehlen oder dieses EEG, was man dann anschließen müsste, um den Schlaf zu messen, zu Hause direkt das Ergebnis verfälscht. Aber du kannst uns mehr sagen.
Ja, also ich glaube, untersuchen könnte man das theoretisch schon. Hat, glaube ich, so jetzt noch niemand gemacht. Mich erinnert es aber total an den Erste-Nacht-Effekt. Über den haben wir ja auch in der früheren Folge schon mal ganz ausführlich gesprochen. Mhm. Und dieser Begriff, der beschreibt ja so das Phänomen, dass man in der ersten Nacht an einem neuen Ort, also in einem Hotel oder eben auch im Krankenhaus, meistens nicht so gut schläft. Und in Studien findet man da auch, Menschen brauchen in dieser ersten Nacht oft länger zum Einschlafen, liegen auch in dieser Nacht dann länger wach und verbringen mehr Zeit so in ganz leichten Schlafstadium, das sich manchmal auch gar nicht so richtig anfühlt wie Schlafen. Nach einigen Nächten am selben Ort, da sollte man dann aber auch wieder so gut wie zu Hause schlafen können. Also vorausgesetzt natürlich, die Umgebungsbedingungen passen auch.
Das heißt, wir können es nicht so ganz bestätigen. Also so ein halber Mythos, ja?
Ja, ein halber Mythos ist gut.
Aber je länger wir an einem Ort sind, desto mehr können wir uns irgendwie an diesen Ort gewöhnen. Und wenn der dann auch noch gemütlich und schön ist, dann können wir sagen, ja, da schlafen wir am besten, oder?
Genau, ja. Ilka, was nimmst du aus der Folge mit?
Ich nehme mit, dass etwas, das wir gefühlt eigentlich wissen, nämlich dass wir im Krankenhaus nicht so gut schlafen, wirklich eine Bandbreite an Gründen hat, die zum Teil auch ganz gut untersucht sind und an denen gearbeitet werden kann, also an denen wir arbeiten können, wenn wir ins Krankenhaus müssen und an denen Krankenhäuser arbeiten können. Und du?
Ja, ich nehme mit, dass eine größere Wertschätzung des Schlafes in der Klinik, weil er eben wichtig ist für die Erholung, für die Genesung, schön wäre. Und ich finde es schön, wenn man mehr Bewusstsein dafür schafft, dass Schlaf etwas Wichtiges ist und dass man aber auch teilweise mit ganz einfachen Mitteln etwas dafür tun kann, dass Patientinnen und Patienten auch im Krankenhaus besser schlafen.
Mehr Bewusstsein für guten Schlaf, dafür setzen wir uns hier eigentlich jede Woche ein. Das finde ich ein super Schlusswort. Und damit schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.